Ich möchte noch mal kurz still werden. Herr Jesus Christus, gib Gnade zum Hören, Gnade zum Reden. Danke für dein Wort. Amen. Meine Predigt kommt aus Jesaja 6, Altes Testament, Seite 936 in unserer Lutherbibel. Jesaja 6, Vers 1 bis 8. Ich habe es überschrieben mit der Frage: Sind wir Boten des allmächtigen Gottes? Des Jahres, da der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl, und sein Saum füllete den Tempel. Seraphim stunden über ihm. Ein jeglicher hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz und mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll, dass die Überschwellen bebeten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauchs. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog der Seraphim, einer, zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührete meinen Mund und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen gerühret, dass deine Missetat von dir genommen werde und deine Sünde versöhnet sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, dass er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Jesaja 6 beginnt wie mit einer scheinbar unwichtigen Überleitung vom vorigen Kapitel. Wir überlesen sie schnell. Hier steht: Des Jahres, da der König Usia starb. Das hört sich an wie eine nebensächliche Zeitangabe, auf die es eigentlich gar nicht ankommt. Aber wir wissen ja, alles, was in Gottes Wort steht, ist nie zufällig da. Gottes Wort kennt keine Lückenfüller, um eine Geschichte interessanter zu gestalten. Das gibt es im Wort Gottes nicht. Denn Usia war ein König, der am Ende seiner Herrschaft an seinem Stolz, an seinem Ungehorsam zugrunde ging. Das war nicht immer so. Denn am Anfang finden wir in der Bibel, 2. Chronik 26, 4, da tat er, was dem Herrn wohlgefiel. Und Gott hat ihn reich gesegnet. Und Usia wurde durch den Segen Gottes, wird uns berichtet, 2. Chronik 26, er wurde sehr mächtig, hat gebaut wie verrückt, sehr erfolgreich, war stinkreich, gefürchtet von allen seinen Feinden. Aber der Erfolg stieg Usia in den Kopf. Und so wird uns in 2. Chronik 26, 16 berichtet, wie Usia in den Tempel ging, um Gott selber ein Opfer zu bringen, obwohl das sonst nur die Priester tun durften. Die Nachkommen Aarons waren dafür bestimmt, von Gott selber. Und 80 Priester wollten diesen Ungehorsam Usias verhindern, und Usia wurde zornig, weil er nicht bereit war, die Opfergebote Gottes ernst zu nehmen. Und Gott schlug wegen seines Ungehorsams vor den Augen der Priester ihn mit Aussatz an der Stirn. Und er konnte nicht mehr in seinen Palast zurückkehren. Und an diesem Aussatz ist Usia dann auch gestorben. Und Usia dachte, dass er alles tun konnte, was er wollte. Er dachte, dass er sich über die Gebote Gottes hinwegsetzen konnte. So sind wir Menschen. Wir wollen selber entscheiden. Selber entscheiden, was richtig und falsch ist. Sein wie Gott. Usia dachte, er kann sich über die Opfergebote Gottes hinwegsetzen, ohne Konsequenzen tragen zu müssen. So ist das bei jedem von uns, bei mir und bei dir. Stolz macht blind für eigene Schuld und Sünde. Wenn wir hier lesen, des Jahres, da der König Usia starb, dann bezieht sich das auf einen Mann, der an seinem Stolz und Ungehorsam zugrunde ging. Man könnte auch sagen, in dem Jahr, als Usia an seinem Stolz und Ungehorsam gestorben war, begann Gott Jesaja zu berufen und mit seinem Volk weiterzumachen. Usia ist eine Warnung für uns alle. Usia hat gelebt, wie viele Christen heute auch leben. Voller Stolz, irdisch gesinnt, suchen nach Reichtum, Genuss, Erfolg, Gesundheit, langes Leben. Was zählt, ist nicht das, was Gott will. Man hat manchmal den Eindruck, Hauptsache wir sind gerettet. Was zählt, ist, was ich will, was ich für richtig halte, egal was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und es geht Gott heute mit vielen Christen wie damals mit Usia, die sich über Gottes Wort hinwegsetzen. Die Menschen sind einfach nicht zum demütigen Gehorsam bereit. Dabei ist es mehr als kurzsichtig, mehr als fahrlässig, wenn sich bekehrte Christen im bewussten Ungehorsam über Gottes Wort hinwegsetzen und nicht bereit sind, ihm nachzufolgen. Denn unser Leben hier auf dieser Erde, es sagt die Bibel immer wieder, entscheidet über unseren Lohn im Himmel. Und wisst ihr, dein Lohn wird tatsächlich dich eine ganze Ewigkeit begleiten. Ich muss mir das selber sagen. Dein Lohn im Himmel hat eine Auswirkung auf deine ganze Ewigkeit. Ist uns das bewusst? In 1. Korinther 3, 12 wird von einem Leben gesprochen, das nur Holz, Heu und Stoppeln gebracht hat, weil alles wertlos und vergänglich war. Und dann lesen wir in 1. Korinther 3, 14 bis 16, wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat. Hier ist das der Bau auf das Fundament Jesu Christi gemeint. So wird er Lohn empfangen, wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er des Schaden leiden, er selbst aber wird selig werden, so doch wie durchs Feuer. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnet? Wenn du über deiner Sünde Buße getan hast, wenn du Jesus angenommen hast, dann hast du Vergebung und ewiges Leben für alle Ewigkeit. Dann hast du den Geist Gottes. Das ist Gott selber, der in dir wohnt und der dich in alle Wahrheit leitet. Und die Frage ist doch, was mache ich mit diesem Wissen? Was machen wir mit unserem Leben? Wissen wir, wir sind nackt geboren und nackt gehen wir. Dann ist alles wertlos, was du hier gesammelt und erreicht hast. Paulus sagt in diesem Kapitel 1. Korinther 3, Vers 18, er sagt, niemand betrüge sich selbst. Alle Weisheit dieser Welt ohne Gott ist immer Selbstbetrug. Wir alle müssen unser Leben vor Gott verantworten. Lassen wir uns von Usia warnen. Kolosser 3, Vers 1 bis 2. Seid ihr nun mit Christo auferstanden, also zu neuem Leben geboren, so suchet, was droben ist. Da Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Suchet, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Immer und immer wieder weist die Bibel darauf hin. Machen wir das. Suchen wir, was droben im Himmel ist. Sieht man das in deinem Leben? Sieht man das an deinem Geldbeutel, an deiner Zeit? Wisst ihr, das ist ja so einfach in unserem Leben. Zeig mir deinen Geldbeutel und zeig mir deinen Terminkalender, dann weiß ich, was dir wichtig ist. Das Leben ist so einfach. Trachten wir Christen nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Ich glaube, dass wir alle noch immer nicht begriffen haben, wie wir mit dem, wie wir hier leben, unsere Ewigkeit beeinflussen. Jesus kann mit arroganten Pharisäern und frommen Leuten, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, nur sich auf ihr irdisches Leben konzentrieren, nichts anfangen. Er durchschaut uns alle. Ihm können wir nichts vormachen, auch ich nicht. Paulus sagt in 1. Timotheus 6, Vers 9 bis 11, denn die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Stricke und viel törichter und schädlicher Lüste, welche versenken die Menschen ins Verderben und Verdammnis. Denn Geiz ist eine Wurzel alles Übels, welches hat etliche gelüstet und sind, hier steht, vom Glauben irregegangen und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Gottesmensch, fliehe solches, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Haben wir das verstanden? Geiz ist eine Wurzel alles Übels. Der Ursprung, die Wurzel des Übels ist der Geiz, die Wurzel des Bösen. Hier sind wir Christen angesprochen. Vor einiger Zeit haben uns junge Leute verlassen, weil ich über das Prinzip des Zehnten gepredigt habe. Geiz ist die Wurzel alles Übels. Schon Abraham hat in 1. Mose 14, 20 den Zehnten gegeben. In der Gemeinde im Neuen Testament haben die Gläubigen in Apostelgeschichte 4, 32 alles gegeben, was sie hatten. Und ich frage mich, was will ein Gläubiger zu Jesus sagen, wenn er nach seinem Geld gefragt wird, wenn er vor ihm steht? Viele fromme, geizige Heuchler werden einmal sich vor Gott schämen müssen. Ich kenne keinen vollmächtigen Prediger des Wortes Gottes, der nicht den Zehnten gibt. Das geht nicht. Das ist Heuchelei. Demütiger Gehorsam Jesus und seinem Wort gegenüber in allen Dingen, das will unser Herr. Und warum will er das? Er will uns so gerne segnen mit unfassbarem Segen, unfassbarem Lohn im Himmel, schon hier auf der Erde. Und die Bibel sagt es immer wieder, wir fragen uns immer, wenn Leute so konsequent Jesus nachfolgen, woher kommt das? Es ist ganz einfach. Nichts lohnt sich mehr, als für Jesus zu leben. Nichts befriedigt dich mehr, als Jesus im Herzen zu haben und ihm dein ganzes Leben zu geben. Mühen wir uns danach. Ich versuche es auch. Der Lohn im Himmel wartet auf uns. Nach Matthäus 13, 34 werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Nach dieser Warnung am Beispiel des stolzen Königs Usia kommen wir zur Berufungsgeschichte Jesajas. Und wir werden merken, wie anders Jesaja sich und sein Leben und den Auftrag Gottes gesehen hat. Und ich wünsche mir, dass wir, dass du und ich, dass wir aufwachen und für Jesus leben. Mein erster Punkt, Gottes Macht und Herrlichkeit übersteigt jede menschliche Vorstellung. Jesaja 6, Vers 1, des Jahres, da der König Usia starb, und jetzt kommt es, sah ich, Jesaja, den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl und sein Saum füllte den Tempel. Jesaja, ein einfacher, sündiger, vergänglicher Mensch, begegnete der Herrlichkeit Gottes. Was er hier erlebt hat, hat ganz sicher sein ganzes Leben verändert. Wer der Größe und Gegenwart Gottes begegnet, der kann nicht mehr so weiterleben wie bisher. Immer wieder spricht die Bibel vom Thron oder vom Stuhl Gottes. Ich habe die letzten Tage alle Verse mal durchgelesen über den Stuhl Gottes. Er sitzt auf einem hohen, erhabenen Stuhl. Der Stuhl, der Thron Gottes, wird in Offenbarung 4 beschrieben. In Offenbarung 20, beim jüngsten Gericht, ist vom großen, weißen Stuhl die Rede, auf dem Jesus sitzt. Offenbarung 20, 11. Und ich sah einen großen, weißen Stuhl und den, der darauf saß, vor welches Angesicht floh die Erde und der Himmel und ihnen ward keine Stätte gefunden. Das heißt, die Heiligkeit Gottes war so gewaltig, dass die Erde und der Himmel mit aller Sünde und Finsternis vor Gott fliehen musste und ihnen ward keine Stätte gefunden. Keiner kann sich der Heiligkeit und dem Gericht Gottes entziehen. Gott ist nach Sprüche 20,8 ein König, der auf dem Stuhl sitzt zu richten. Und hier steht, zerstreut alles Arge mit seinen Augen. Wie groß dieser hohe und erhabene Stuhl ist, können wir nur erahnen. Er hat mit einem Stuhl, wie wir ihn kennen, überhaupt nichts zu tun. Jesaja 66, Vers 1 bis 2 am Anfang, so spricht der Herr, dort sagt Gott, der Himmel ist mein Stuhl und die Erde meine Fußbank. Was ist denn für ein Haus, das ihr mir bauen wollt? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen soll? Meine Hand hat das alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Gott sagt, der Himmel ist mein Stuhl. Ich sitze im ganzen Universum. Und dann steht in unserem Vers, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel, den ganzen Tempel. Das heißt, die Herrlichkeit und Kraft Gottes war überall sichtbar und gegenwärtig. Nichts konnte sich der Herrlichkeit und Macht Gottes entziehen. Was uns hier beschrieben wird, können wir gar nicht so richtig verstehen. Gottes Thron und seine Erscheinung muss gewaltig, unvorstellbar groß und göttlich gewesen sein. So sagt es die Bibel. Gott ist der Starke, der Gewaltige, der Herr und Meister, der Schöpfer des Universums, der Allerhöchste, der Ewige, der Unvergängliche, der Allgegenwärtige, allmächtig, allwissend. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Johannes 4, 24, Gott ist ein Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist die absolute Wahrheit. Bei ihm gibt es keine Lüge, nichts Böses, keine Heuchelei. Und dann erzählt Jesaja, Seraphim stunden über ihm, ein jeglicher hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Seraphim waren besonders gewaltige Engel, die nur hier in Jesaja 6 erwähnt werden. Seraphim sind mächtige Engel, die sich über dem Thron Gottes aufhalten, über ihm wachen. Vielleicht waren es Tausende. Und sie haben 6 Flügel. Mit 2 decken sie ihr Angesicht, ihr Antlitz. Mit 2 decken sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Die Seraphim verdecken ihr Angesicht, aus Ehrfurcht vor der gewaltigen Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Und sie verdecken ihre Füße, um ihre Unterwürfigkeit und Demut zu unterstreichen. Und sie haben zwei Flügel, um zu fliegen, und sie sind immer bereit, Gottes Willen auszuführen und umzusetzen. Und sie sind so gewaltig, dass kein Mensch vor ihnen fliehen kann. Jesaja 6,3, und einer rief zum anderen von diesen Seraphim und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Gott ist dreimal heilig, nichts böse, unehrlich oder unheilig. Heilig bedeutet vollkommen. Heilig ist Gottes Eigentum, Gott gehörend, ihm ergeben, ihm gehorsam, immer sein Eigentum. Heilig ist totale Anbetung und völlige Ausrichtung auf die Ehre Gottes und seinen Willen. Abgesondert von allem, was ich ihm nicht unterordnen will. Heilig hat nur noch Gott und seine Ehre im Zentrum allen Lebens. Und Gott ist der Herr Zebaoth, der Herr der himmlischen Heerscharen, der Befehlshaber und Herrscher über alle Engel, die im Himmel und auf der Erde wirken. Er ist da der alleinige König, der Vater der ganzen Herrlichkeit. Und die Seraphim riefen so laut: Heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und dann Vers 4, dass die Überschwellen bebeten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Die Überschwellen sind die Fundamente der Tempeltore. Sie bebten von dem Rufen der Engel. So gewaltig, so eindrücklich war die Anbetung und Verherrlichung Gottes. Ich bin mir sicher, was Jesaja hier gesehen hat, hat ihn so in Staunen versetzt. So was hat er noch nie gesehen. Und das Haus ward voll Rauch. Aus Offenbarung 5,8 wissen wir, dass die 24 Ältesten, die vor dem Thron Gottes stehen, goldene Schalen voller Räucherwerk haben, welches sind die Gebete der Heiligen. Deshalb beten wir unablässig für unsere Anliegen vor Gott. Es ist wie Rauch in den Räucherschalen der Ältesten vor dem Thron Gottes. Und Gott tut Wunder. Gott erhört Gebet auch heute noch. Unsere Gebete steigen vor dem Thron Gottes auf. Wenn wir im Gebet zu Gott rufen, dann freut er sich, dass seine Kinder rufen. Jakobus 4,2 sagt: Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Was Jesaja hier erlebt hat, als er vor dem Thron Gottes steht, hat er nie vergessen. Die Heiligkeit Gottes haben ihn für immer verändert. Kein Wunder, sagt die Bibel, die Teufel, die ganze Finsternis zittert vor Angst vor der Heiligkeit Gottes. Aber hören wir, wie Jesaja reagiert. Mein zweiter Punkt: Gottes Gegenwart und Heiligkeit offenbart unsere eigene Schuld und Sünde. Vers 5, da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Er sagt: Wehe mir, ich vergehe. Ich kann vor dem heiligen Gott nicht bestehen. Wisst ihr, im Angesicht Gottes wird sofort meine ganze Schuld, mein Stolz, meine Heuchelei und mein Hochmut sichtbar. Gott ist so heilig, allwissend, allgegenwärtig. Du kannst vor ihm nichts mehr verstecken. Jede menschliche Erklärung ist wertlos. alle Entschuldigungen fassen, fallen vor Gott in sich zusammen. Er ist so heilig und ich bin so voller Sünde. Ich brauche nicht anfangen, ihm irgendetwas zu erklären. Gottes Heiligkeit durchleuchtet mich wie ein Röntgengerät bis in die innersten Gedankengänge meines Lebens. Kein Mensch kann vor Gott bestehen. Mit dieser gewaltigen, unwiderstehlichen Heiligkeit Gottes werden alle Menschen im jüngsten Gericht konfrontiert werden, Offenbarung 20, 11 bis 15, wenn sie vor dem großen weißen Stuhl sind. Gottes Heiligkeit wird so strahlen, dass keiner mehr eine Frage stellen wird. Wer dann keine Vergebung hat, der geht für alle Ewigkeit in der Hölle verloren. Und Jesaja war voller Angst im Angesicht der Heiligkeit Gottes. Deshalb sagte er: Wehe mir, ich vergehe. Er weiß sofort: Ich bin voller Sünde. Und die Menschen um mich herum auch. Er sagt: Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Damit sagt Jesaja: Ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über meine Lippen kommt, mache ich mich schuldig. Es kommt aus einem Herzen voller Sünde. Ich bin völlig kaputt von der Sünde. Jesaja 64, Vers 6. Aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit, also deine eigene Gerechtigkeit, ist wie ein unflätig, ein schmutziges Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden führen uns dahin wie ein Wind. Unsere Gerechtigkeit, auf die wir so stolz sind, völlig zerstört von der Sünde. Unser Stolz und Hochmut haben uns von innen heraus zerfressen. Kein Mensch kann vor Gott bestehen. Wir gehen ohne Vergebung ganz sicher in die Hölle. Daran hat die Bibel nie Zweifel gelassen. Und zu dieser Erkenntnis kommt auch Jesaja. Er sagt: Ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Vor Gott hast du als sündiger Mensch keine Chance. Nur der Satan redet dir dummes Zeug ein, dass du dich vor Gott rechtfertigen kannst. So weit wird es gar nicht kommen. In dem Augenblick, wo du vor Gottes Heiligkeit erscheinst, wirst du alle Sünde selber erkennen. Was denn sonst? Jesaja hat das heilige Angesicht Gottes gesehen und das hat jeden Stolz sofort zerstört. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind alle schuldig vor Gott. Psalm 53, 3 bis 4. Gott schaut vom Himmel auf der Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgefallen und allesamt untüchtig. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Gottes Heiligkeit offenbart sofort jeden Ungehorsam und alle unsere Sünde. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Da sind wir alle mit dabei, du und ich. Und es ist so wichtig, dass wir diesen ersten Schritt gehen, bevor wir Gott begegnen können. Jesaja sagte: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. Ohne Erkenntnis meiner eigenen Sündhaftigkeit und Verlorenheit brauchen wir nicht zu Gott kommen. Wer glaubt, ohne Sünde zu sein, der wird dem Gericht Gottes und der ewigen Hölle niemals entgehen können. Wir brauchen nicht Jesus, um ein besseres Leben zu haben, wie es manche Leute erzählen. Wir brauchen Jesus zuallererst, um Vergebung zu haben und nicht in die Hölle zu kommen. Wer das den Menschen nicht sagt, der hat die frohe Botschaft vom stellvertretenden Tod Jesu für unsere Sünde verraten, verdreht. Wer mit Menschen nicht über ihre Sünde redet, der wird zum Werkzeug des Teufels. Nur wer seine Sünde erkennt, so wie Jesaja, der kann Buße tun und um Vergebung bitten. Und dann geschah etwas, das Jesaja nicht verdient hatte und nicht erwarten konnte. Mein dritter Punkt: Vergebung gibt es nur durch die Gnade unseres Herrn Jesu Christi. Vers 6, da flog der Seraphim einer zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen gerühret, dass deine Missetat von dir genommen werde und deine Sünde versöhnet sei. Stellen wir uns das vor, ein gewaltiger Engel, ein Seraphim, holt eine glühende Kohle mit der Zange vom Altar Gottes. Der Altar diente zum Opfer, zur Vergebung der Sünde. Und der Seraphim berührte mit dem stellvertretenden Opfer Gottes die unreinen und sündigen Lippen Jesajas, dass deine Missetat von dir genommen werde und deine Sünde versöhnet sei. Jesaja wird alle Sünde abgenommen, alle Missetat. Er konnte nichts dazu beigetragen. Ihm wird alles vergeben. Er wird versöhnt mit Gott. Es ist alles ein Geschenk der Gnade Gottes. Die glühende Kohle, mit der Jesaja von seiner Schuld und Sünde befreit wurde, erinnert uns an das Kreuz Jesu Christi. Der Reinigungsort für unsere Schuld und Sünde ist das Kreuz auf Golgatha. Dort starb Jesus stellvertretend für jeden von uns. Dort hat er deine Schuld, Sünde bezahlt. Wenn du es annehmen willst. Am Kreuz hat Jesus uns erlöst durch sein Blut, Epheser 1,7, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Nicht wir bringen unsere Sünde durch Wiedergutmachung wieder in Ordnung, sondern Jesus allein reinigt uns von aller Sünde, wenn wir Buße tun und um Vergebung bitten. Wer seine Sünde erkennt, mit seiner Sünde zu Jesus kommt, erfährt völlige Vergebung. So wie damals bei Jesaja, dem alle Missetat genommen, alle Sünde versöhnt wurde. Viele Christen haben das Empfinden, dass sie von Jesus keine vollkommene Vergebung erfahren haben. Das ist eine Lüge Satans. Wer seine Sünde vor Jesus bekennt, dem wird alles ein für alle Mal vergeben. 1. Johannes 1, Vers 9, so wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reiniget uns von aller Untugend. Die Bibel kennt keinen Prozess der Vergebung, dass es immer mehr wird. Wer Jesus seine Sünde bringt, der wird völlig gereinigt. Von aller Sünde bis zu seinem Lebensende, erkauft durch sein Blut. Die Bibel kennt den Prozess der Veränderung durch Erneuerung eures Sinnes, Römer 12, Vers 2. Je mehr wir Jesus gehorsam sind, seinem Geist Raum geben, desto mehr wird unser Denken Jesus ähnlich. Aber gereinigt, vergeben wurde uns alles. Wir werden durch das, was Jesus durch seinen Geist in uns tut, heil, sagt die Bibel, am inneren Menschen. Weil Jesus uns verändert und in Besitz nimmt. Und damit kommen wir zum letzten Vers, zu der zentralen Botschaft vom ganzen Abschnitt. Erlöste Sünder geben Jesus alles, was sie sind und haben. Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der auf dem Stuhl saß, mit den Seraphim. dass er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Jesaja hörte die Stimme des Herrn und er fragte ihn, wen soll ich senden? Uns wird nicht berichtet, dass noch andere Menschen anwesend waren. Das heißt, da waren unzählige, mächtige Engel der Seraphim. Beeindruckende göttliche Wesen mit 6 Flügeln. Und dann war noch Jesaja, der von seinen unreinen Lippen und seiner Sünde gesprochen hatte. Und Gott fragt, wen soll ich senden? Da waren natürlich die Seraphim. Das wäre doch eine gewaltige Erscheinung gewesen für so eine Aufgabe. Wir müssen uns nur einmal vorstellen, wenn so ein übergroßer Seraphim zu uns in den Gottesdienst kommt, um seine Botschaft weiterzugeben, da würde doch jeder zuhören. Da würden wir zittern vor Ehrfurcht und Gegenwart und Heiligkeit Gottes. Aber keiner der Engel antwortet Gott auf diese Frage, wen soll ich senden, weil Gott den Jesaja erreichen will. Den Jesaja hat 3 Dinge erlebt. Er hat den heiligen und herrlichen Gott gesehen. Er hat seine Sünde erkannt. Und er hat völlige Vergebung erfahren. Das, was wir erlebt haben, wenn wir Jesus angenommen haben. Viele von uns haben Buße getan und Jesus angenommen. Aber das hat noch lange nichts mit einer Bereitschaft zu tun, dass du für Jesus unterwegs sein willst. Viele Christen haben heute andere Prioritäten, falsche Prioritäten, irdisch gesinnt. Sie haben nicht verstanden, dass sie ihr Leben für völlig sinnlose Dinge vergeuden. Und deshalb fragt Jesaja jeden von uns heute, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Wer will den Menschen sagen, die Wahrheit, dass sie Vergebung ihrer Schuld brauchen, dass sie ohne Jesus in der Hölle verloren gehen? Wer will Menschenseelen für Jesus gewinnen? Wer ist für diese Botschaft wirklich unterwegs? Und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Er konnte nicht anders. Nachdem er die Heiligkeit Gottes gesehen hat und seine eigene Sünde gesehen hat. Und er fühlte sich völlig unfähig. Er sagt, ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Aber trotz aller eigenen Unfähigkeit und Sünde meldet sich Jesaja, um den Auftrag Gottes auszuführen. Und ich stelle mir vor, es ist wie bei einer großen Veranstaltung, wo nach einem Freiwilligen gefragt wird, der auf die Bühne kommt und etwas vorführen will. Und dann meldet sich das kleinste Kind, das keine Ahnung hat, und streckt die Hand und meldet sich, nach vorne zu kommen. So ist das. Kleine Kinder, unfähige Leute, Menschen mit leeren Händen, die endlich leere Hände haben und Gott alles geben, um zur Ehre Gottes gebraucht zu werden. Jesus sucht Menschen wie Jesaja, die sagen, hier bin ich, sende mich jeden Morgen, wenn sie aufstehen. Und dann sieht man an ihrem ganzen Leben, dass sie wirklich für Jesus leben wollen, in aller Schwachheit, ihm den ersten Platz geben wollen und reich gesegnet werden. Wisst ihr, wir alle suchen als Christen Glück und Freude. Das findest du als Christ in dieser Welt nicht. Garantiert nicht. Erst recht nicht, wenn du den Geist Gottes hast und dich bekehrt hast. Du wirst nicht glücklich in dieser Welt. Deshalb sagt 1. Johannes 2, 15 bis 17, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Es macht dich krank. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, habt ihr gehört? Alles. Alles, was in der Welt ist. Und dann wird es aufgezählt, nämlich des Fleisches Lust. Das ist fleischlicher Genuss. Und der Augenlust, hoffärtiges Leben, Arroganz, Hochmut, Stolz. Alles, was in der Welt ist, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und jetzt kommt es. Das ist die absolute Katastrophe. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Das ist die große Katastrophe. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und die Frage heute Morgen ist, willst du den Willen Gottes tun? Frucht bringen für die Ewigkeit? Willst du Gottes Kraft in deiner Schwachheit erfahren? Dann gib ihm alles, wie Jesaja. Hier bin ich, sende mich. Nimm mich, wie ich bin, ich will dir alles geben. Gib ihm deine Zeit, deine Liebe, deine Kraft, dein Geld, alles, was du bist und hast. Und Jesus sagt in Matthäus 16, 25, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Beides, was Jesus hier sagt, stimmt. Wer als Christ nur für sich lebt, wer glaubt, für Jesus keine Zeit und kein Geld zu haben, der wird keine Frucht bringen. Du kannst Tag und Nacht beten, es wird sich nichts tun. Der wird sein Leben verlieren. Der wird in seinem Glauben nicht weiterkommen. Es gibt unzählige Beispiele von Christen, die die falschen Prioritäten haben, die diese Welt lieb haben und nicht Jesus lieb haben. Aber das andere gilt auch. Du kannst Gott beim Geben, beim Schenken, beim Leben für ihn niemals übertreffen. Gottes Verheißung geht immer in Erfüllung. Sprüche 10, Vers 22. Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Wahrer Reichtum über den Tod hinaus gibt es nur im Leben für den allmächtigen Gott. Wer nach Gottes Reich trachtet, dem hat Gott reichen Lohn versprochen. Das gilt für jeden von uns. Deshalb sage wie Jesaja zu Jesus, hier bin ich, sende mich. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen so gerne für dich leben. Vergib uns alle eigenen Wege, alle falschen Prioritäten, die völlig sinnlos sind, die uns nicht glücklich machen, die uns nicht die Befriedigung geben, die wir bei dir haben können. Herr, gib, dass wir dir und deinem Geist folgen, dir den ersten Platz geben, für dich leben, für dich brennen, Herr. Gebrauche uns dir zur Ehre und vergib uns unsere Schuld und Sünde. In Jesu Namen. Amen.